Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmanns Podcast. Der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 172. Es ist Freitagabend, 21.27 Uhr. Es ist der 23. August. Heute war es warm und zur Abkühlung reden wir über Eishockey, lieber Sebi.
Ja, Zeit wird's, oder? Dass jetzt dann wieder losgeht.
Merkst du schon? Kribbelt's?
Das ist jetzt wirklich eine fiese Fangfrage. Wollen wir böse anfangen? Also, oh, es hat echt gekribbelt. Ich war super bereit. Es war gut. Es steht zwar schon relativ lang fest, dass ich erst im September wie jedes Jahr wieder einsteige mit Live-Spielen. Aber ich war echt bereit. Ich war richtig rattig auf Eishockey und auf den EHC und ich habe alle verrückt. Ja, ich hab alle verrückt gemacht daheim, dass mir jetzt ist es Salut und ich konnte schon nicht hinfahren, aber es ist mir scheißegal. Ich schaue mir das an. Das wird super und so nach dem Wochenende, wo ich mir dann gedacht habe, okay Gott, jetzt hast früh geschwitzt, jetzt hast irgendwie Eishockey geschaut, muss ich sagen. Auf das Turnier jetzt am Wochenende bin ich ehrlich gesagt gar nicht scharf. Also in der Schweiz. Also ich bin.
Lina Cup, bist du nicht heiß drauf?
Nicht wirklich. Also ich bin ja unterwegs, okay. Es ist ja Ding. Also ich habe schon geschaut, wenn ich nicht unterwegs gewesen wäre, dann hätte es mich vielleicht interessiert, aber auch an der Stelle, es gibt dieses Wochenende einfach viel, viel wichtigere Sachen als Eishockey und an der Stelle möchte ich liebe Geburtstagsgrüße loswerden für dieses Wochenende, was noch zum Feiern ist. Ich werde keine Namen nennen, aber viele Leute werden wissen, wer gemeint ist. Und das wird viel besser und epischer als jedes Eishockeyspiel in der Vergangenheit.
Also ich feiere meinen Geburtstag am Wochenende auch nach, aber ich bin nicht gemeint, das weiß ich. Aber die Betroffene weiß es. Aber Sebi, wir heute zu zweit an diesem Stammtisch. Schön, es ist auch schon eine Weile her, dass wir zusammengesessen sind. Das letzte Mal war ich mit Gilbert alleine. Den Egel müssen wir langsam mal wieder dazu holen. Aber der war ja in Zell am See beim Red Bull Salut zusammen mit Helmut nachzuhören in der Radio über Wiesenfeld Overtime. Können wir ja auch gleich mal den Querverweis machen. Alles im quasi in einer Art Live-Reaction, kleines Sum-Up zum Red Bull Salut gibt's bei der Radio über Wiesenfeld Overtime. Wir gucken wie immer so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, Stammtischrand vielleicht nicht ganz. wie gesagt, es ist Freitagabend, das Red Bull Salut ist eine Woche her. Der EHC Red Bull München hat es auf Rang 4 abgeschlossen, das ist der letzte Platz. Das Halbfinale 0-4 gegen die Växjö Lakers und das Spiel um Platz 3 2-4 gegen Salzburg verloren. Wir werden jetzt das Ergebnis nicht so weit aufarbeiten, sondern wir gucken eher so ein bisschen aufs große Ganze. Ich war gestern im SAP-Garden, da war eine Medienrunde zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen der schreibenden, sprechenden, sendenden Zunft. Und mit dabei waren auch Christian Winkler, Toni Söderholm und Patrick Hager. Und da werden wir heute so ein bisschen reinhören, was da so gesprochen wurde. Ich warne ein bisschen vor. Die Soundqualität der Aufnahme ist immer mal wieder ein bisschen wackelig, ergibt sich aber durch das Setting, dass ich erläutern kann. Wir saßen dann zu diesem Gespräch in einem Konferenzzimmer innerhalb des SAP-Gartens und es war eine gewisse Distanz zwischen Aufnahmegerät und Gastgebern. Aber es ist gut zu verstehen. Fragen soweit, Sibi?
Nee, gar nicht. Vielleicht danach hätte ich schon noch so ein paar Fragen. Ich meine, du warst jetzt drin. Oder fangen wir mal an. Die Mannschaft jetzt beim Red Bull Salut hat noch nicht so den Eindruck gemacht, als wären sie ready für die neue Saison. Was hattest du denn für einen Eindruck von der Halle? Ist die ready für die neue Saison oder siehst du da ähnliche Baustellen?
Also man muss dazu sagen, dass ja die Trainingshallen allesamt in Betrieb sind. Und zwar nicht nur im EHC-Betrieb, sondern auch im Jugendbetrieb und auch im Publikumseislauf. Und es ist wirklich auch schön zu sehen, das wird genutzt. Also uns sind wirklich einige Schlittschuh-Enthusiasten entgegenkommen, die Tagestickets gelöst haben. Und also das funktioniert alles in der Trainingshalle, auch alles. Ich war beim Training mit dabei, durfte mir das angucken. Ich war einer der Ersten, der da war und habe mich dann kurz auch mit Christian Winkler unterhalten. Tobi Schweinsteiger war auch da, der hat auch zugeguckt. Diese Trainingshalle ist der Hammer. Also jetzt mal ernsthaft. Und ich fange jetzt was an, wo vielleicht der Erste sagen wird, das ist, warum ist das wichtig? Ich finde es super. Also mal abgesehen davon, also die Toilettenanlagen sind ja alle noch jungfräulich, keine Aufkleber, kein gar nichts, das ist noch richtig sauber und ich glaube auch, dass in der Trainingshalle tendenziell so bleiben werden, weil ich glaube jetzt nicht, dass die Jugend, wenn da Jugendspiele
keine
stattfinden
Aufkleber,
mit Zuschauern.
Wirklich, Zwinker, Zwinker.
Da sind keine Aufkleber, noch nicht. Also in der Toilettenanlage nicht. Auf jeden Fall stark, nee, und das meine ich jetzt auch ganz ohne Witz, ich finde es super, auf der Männertoilette ist zum Beispiel ein Wickeltisch. Und das finde ich toll. Das sage ich als Papa. Das sind so Kleinigkeiten, aber die feiere ich, weil es wichtig ist. Ansonsten, Trainingshallen, Hammer, 10 Grad Temperatur, jetzt macht endlich der Name Eishalle auch Sinn. Also, das ist zapfig. Also, jeder, der in diese Halle geht und sich ein Training anschaut und ein Jugendspiel, nehmt da dicke Jacken mit, unterschätzt es nicht. Diese Halle liegt unterhalb der Erde. Die einzige, in Anführungszeichen, Heizung ist die Eisfläche da unten.
Ja, aber wir wollen ja keine Trainingsspiele sehen. Wir wollen jetzt mit 11.000 Leuten, ja.
Lass mich weiterreden. Ich versuche jetzt die Transition zu machen in die Bowl, okay. Weil es gibt ja Eismaschinen. Es gibt ja neue Zambonis. Die habe ich auch gesehen. Das ist basic. Mit einer rot und blau blinkenden Unterbodenbeleuchtung. Das ist bemerkenswert. Und die fährt ja dann auch in der Bowl. Die Bowl haben wir diesmal nicht betreten, aber man hat sie gesehen. Momentan wird die Eisfläche bereitet. Das heißt, die Banden werden aufgebaut. Das werden übrigens LED-Banden sein. Die ersten, also die Bandenelemente, die ersten stehen, die ersten Plexiglasscheiben stehen. Die Teleskoptribünen werden gerade montiert, also auch in der neuen Nordkurve, die ja nicht im Norden ist.
Ja, Moment, darf ich ganz kurz? Also ja. LED-Banden kennen wir aus der letzten Saison ja schon oder machen wir hier komplett LED? Also
komplett.
Ich frage.
Ringsherum.
Also nicht so wie letztes Jahr, dass jedes Stadion so ein kleines Element LED-Bande, sondern hier komplett.
Ja, das ist jetzt schon zu sehen gewesen, dass das eine ringsherum LED-Bande sein wird. Der Videowürfel war an, auch der LED-Ring. Am Oberrang war an. Das Foto sieht man auf unseren Social-Media-Kanälen, übrigens auf Instagram, Twitter und Blue Sky. Instagram sollte ich vielleicht noch hochladen, fällt mir gerade so auf. Kleiner Reminder an mich. Da kann man das ganz gut erkennen. Was habe ich noch gesehen? Die Soundanlage wurde getestet. Kleiner Fun-Fact, ich weiß nicht, ob es nachher bei der Aufnahme mit drauf ist. Zuerst kamen Toni Söderholm und Patrick Hager. Wir haben dann quasi diese Medienrunde schon begonnen und dann kam Christian Winkler. Und kurz bevor Christian Winkler den Raum betreten hat, war ihn da auf der Soundanlage das Phantom der Oper. Und zu diesem Sound kam Christian Winkler rein.
Kriegt jetzt der Manager schon ein eigenes Einlauflied. Es wird,
den Gedanken hatte ich auch.
Ja.
Okay. Aber es war Situationskomik vom Feinsten. Ja. Ich muss aber auch sagen, eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre da. Und du merkst einfach, dass das jetzt was Neues ist. Also es ist deutlich entspannter auch als im letzten Jahr, das muss ich sagen. Okay. Aber nochmal zum Thema. Aufzüge funktionieren. Es riecht überall noch nach Farbe. An der einen oder anderen Stelle fehlt noch eine Steckdose. Ja, wir haben nur einen Monat, aber ein bisschen was ist schon noch zu tun.
Darf ich noch mal ganz kurz, weil du jetzt ja drin warst, noch mal, wir haben ja schon oft drüber berichtet, welche Farbe riecht man denn da? Ist es so eine eher blaue Farbe oder riecht man das Rote mit drunter? Also
Also wie gesagt, in der Bowl waren wir quasi nur mit Sichtkontakt, aber es riecht brutal nach blauer Farbe. Und in den Trainingshallen ist alles weiß und dunkelblau. Und Wandtattoos sind eher in so einem Grau. Und ich weiß, worauf du ansprichst. Ich habe nicht so viel Rot gesehen.
Okay. Ja, ich hab da schon so ein bisschen Angst, weil ich diese Woche sind ja auch noch diese Sondertrikots für die Eröffnungsfeier live gegangen, wo ich mir dann schon denke, so, oh, sehr rot.
Das war tatsächlich auch mein Gedanke.
Für einen weiß-blauen, für einen weiß-blauen Münchner Verein sehr rot.
Ja, aber nein.
Und das jetzt ohne Fußball-Querverweis. Also,
ja. Ich persönlich finde es auch ein Tick weniger rot hätte es getan. Fakt ist, es ist halt, es ist ein Sondertrikot. Das lassen wir mal, ja. Ich finde es vom Stil her grundsätzlich nicht schlecht, aber ja, ein bisschen weniger Rot hätte es für meinen Geschmack jetzt auch getan. Aber nein, was Wandgestaltungen angeht oder Hinweisschilder oder sonst irgendwas, das ist alles kräftiges Dunkelblau und weiße Schrift.
Also. Das ist schon mal schön.
Das ist sehr, sehr schön. Aber es ist an einigen Stellen noch deutlich noch was zu tun. Wird, glaube ich, in dem einen oder anderen Einspieler auch klar. Aber was das Wichtige ist, tatsächlich der Trainingsbetrieb, der läuft. Und der läuft problemlos. Ich habe es, wenn ich es richtig im Kopf habe, nächste Woche ist dann der Kraftraum auch fertig. Ich bin einmal auch tatsächlich auf dem Weg zum Auto kurz vorbeigelaufen, weil auch ich habe mich kurz verirrt. Weil es sind halt andere, es sind neue Dimensionen und kann ich ja schon mal vorgreifen. Ich habe dann auch die Frage gestellt, wie oft hat man sich denn da drin schon verlaufen? Gab ein paar nette Antworten darauf, wenn man nachher noch reinhören. Aber ja, es ist noch was zu tun, aber verdammt nochmal, es hat Flair. Es hat verdammt Flair. Weitere Fragen vorab?
Nein, gar nicht. Also ich würde jetzt ganz gern noch so Geschichten wie das Salut noch fertig machen, damit wir das, was letzte Woche passiert ist, abarbeiten können. Und dann, wie sagt man immer so schön im Sport, wir konzentrieren uns dann auf das nächste Spiel, auf die Zukunft. Also, und ich weiß ja, dass du so ein paar Kommentare zum Salut noch gesammelt hast, als du unterwegs warst gestern.
Also ich habe Toni Söderholm in petto. Das können wir. Sollen wir da am besten gleich einmal reinhören?
Na klar.
Dann machen wir das doch. Und das machen wir in wir nehmen heute in einem neuen Setting auf. Ich muss mich erstmal üben als Regisseur. Ja? Also ich gebe mir Mühe, aber bitte nicht böse sein, wenn es mal ganz kurz länger dauert. Aber jetzt hören wir rein. Toni Söderholm im Nachgang des Red Bulls Salutes.
Wir haben tatsächlich ein bisschen anderes Rhythmus dieses Jahr gehabt, weil wir keine Champions League spielen. Das heißt, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, jetzt gewisse Bereiche zu arbeiten. Vor allem, dass wir die Aggressivität in unser Spiel schnellstmöglich finden. Dazu gehören viele Kleinigkeiten, was so läuferisch angeht und auch wie man mit Schlägern arbeitet, wie man reagiert zurück, umschaltet von defensiv bis offensiv. Es waren viele, viele Momente in beiden Spielen, wo wir die Sachen sehr gut umgesetzt haben. Und die Spieler haben sich wirklich viel Mühe gegeben, das auch umzusetzen, was wir angesprochen haben. Aber wie gesagt, letztes Jahr war es ein bisschen anders, weil wir schon in der zweiten oder dritte Woche tatsächlich Champions League gespielt haben. Müssten wir ein bisschen mehrere Themen schneller reinbringen und jetzt haben wir Stück für Stück. Aggressivität im Spiel für uns ist auch ein Thema, das ist nicht nur Schlittschuhlaufen, man muss auch das Aggressivität ein bisschen aufbauen, so dass man auf die Situationen kommt und die Sachen werden wir dann hier jetzt Schritt für Schritt jetzt arbeiten, aber insgesamt waren es wie oft ein bisschen Sommerhockey, aber auch war es viele Sachen, die uns sehr gut gefallen sind.
Soweit Toni Söderholm mit Rückblick aus Salut und auf die bisherige Vorbereitung. Ich sehe Rauchschwaden über deinem Kopf.
Nein, ich bin, Flo, hast du dir die Sache, also ich meine, die liefen ja auf Servus TV. Ich habe mir die Spiele live angeschaut, oder ich sage jetzt mal, das erste Spiel live. Beim zweiten Mal hat das mit Servus TV leider nicht so gut funktioniert. Danach ging es wieder, vielleicht zu viele Abrufe. Ja, wie siehst du es? Ich wäre gerne bei Toni Söderholm, aber irgendwie...
Ich tue mir immer schwer, die ersten Testspiele zu bewerten, finde ich immer sehr, sehr schwer. Weil du weißt ja nicht genau, wie viel ist schon trainiert worden, wie viel Krafttraining, wie viel Ausdauertraining, schießt mich tot. Aber ich sehe deinen Punkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Mannschaft schon so weit sehen würde, wie es Toni Söderholm hier beschreibt. Ich sehe da noch ein bisschen Arbeit.
Mir fehlt es da irgendwie an zwei Punkten. Mir fehlt es ganz ehrlich an der ersten Stelle so ein bisschen dran. Er erzählt, wir wollen aggressiver sein, wir wollen läuferisch stärker zurückarbeiten. Das hat an so vielen Stellen wirklich so ausgesehen wie letztes Jahr, was auch mit der Grund war, zum Beispiel jetzt gegen Bremerhaven im Halbfinale. Die haben uns verdient rausgehauen im Halbfinale. Da brauchen wir, also wir haben das aufgearbeitet, wir haben das viel. Aber das sind so Sachen, die sehe ich immer noch so in den ersten. Wo ich mir dann schon denke, von wegen, oh, wir haben eine Mannschaft wenig umgebaut und wir arbeiten jetzt seit über einem Jahr dran. Und ich dachte eigentlich schon, selbst wenn wir nicht Teilnehmer der Champions Hockey League sind, dass wir dieses Jahr wieder den Anspruch haben, in diesem Bereich der Mannschaften dabei zu sein. Und natürlich, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben einen anderen Trainingsrhythmus, wir haben jetzt ein anderes Ding, aber wir waren jetzt gut entfernt von den Teilnehmern der Champions Hockey League, die auch diesen Wettbewerb hier mit dem Red Bull Salut mitgemacht haben. Und wo ich mir dann schon denke, oh, mir fällt es dieses Jahr nach den ersten zwei Spielen noch ein bisschen schwerer, diesen eigenen Anspruch, den man so verkündet und den man so nach außen transportieren will, mitzugehen. Also ja. es hat nicht ausgesehen, als wären wir ein europäisches Top-Team, und es hat auch nicht so ausgesehen, als wären wir bereit zu beweisen, dass wir eins wären.
Da komme ich trotzdem wieder auf den Punkt. Ne? Ich glaube, dass Vexio ein bisschen länger schon im Training ist. Aber ja, na, man kann beides sehen. Man sieht einen gewaltigen Unterschied zwischen Vexio und München, den man gerne nicht so hätte. Andererseits sind wir mitten im August. Wie gesagt, ich tue mir immer so ein bisschen schwer, Testspiele wirklich effektiv zu bewerten. Und es waren jetzt zwei Spiele beim Salut in Zell am See. Es kommen noch weitere. Ich Ding will Weile haben, aber ich verstehe jeden, der jetzt erstmal so ein bisschen einen kleinen Showstopper verspürt. Aber ich würde da auch davor warnen, jetzt schon wieder in alte Muster zu verfallen.
Nee, ist es, aber es ist halt auch wirklich, wo. Ich bin ja in dieses Turnier, ich fand es wirklich schade, dass ich gesagt habe, okay, ich kann da jetzt nicht mitfahren dieses Jahr. Und trotzdem habe ich mir halt irgendwie versucht, die Zeit freizuschauen. Und ich habe mir schon irgendwo so eine Antwort auf die letzte Saison. Ich dachte mir wirklich, ich bin ja da wirklich, ich reflektiere ja über mich selber. Ich bin da in so eine Erwartungshaltung reingegangen, dass diese Mannschaft auch im ersten Spiel so rauskommt und beweisen möchte, dass die letzte Saison so ein Missverständnis war. dass es alles gar nicht so normal ist, dass das Team rauskommt und man sagt ja immer wieder, ein Team, das nicht wirklich viel gewechselt hat. Und da nehme ich jetzt Christian Winkler wieder mit rein, das kommt vielleicht später auch noch, aber er hat es ja auch früher in Interviews schon gesagt, er hat ja absichtlich, ist ja nicht so viel am Team gemacht worden, um eben da vielleicht ein bisschen aus diesem Team das rauszuholen, was man eigentlich erwarten sollte von der Mannschaft. Und das habe ich gemacht. Da habe ich mich drauf eingelassen. Ich dachte mir, ja, letztes Jahr, okay, gut, da war vieles falsch, kann passieren, alles ein Missverständnis, da war einiges. Und dann habe ich gehört in den Interviews vor, ja, oder eben auch das, was Toni Söderholm jetzt nach dem Turnier eben gesagt hat, ja, wir wollen da ein bisschen aggressiver und wir wollen ein bisschen, und das hat man gesehen, und wir wollen uns nicht so leicht, also wir wollen läuferisch besser zurückarbeiten, heißt ja für mich eben diese Fehler, dass man sich die ganze Zeit an der Bande vielleicht auch überspielen lässt und die anderen laufen einem davon, so habe ich das jetzt aufgefasst, das wollen wir abstellen. Ja, also ich habe erwartet, dass man ein bisschen was davon sieht.
Weil du Christian Winkler ansprichst, auch die Kaderthematik ist in dieser Presserunde nochmal ein Thema gewesen. Den O-Ton würde ich gleich mal einspielen.
Ja, mach das.
Ich bin jemand, wenn ich von was überzeugt bin, und das bin ich, dann halte ich auch was fest. Und ich glaube, was uns in München hier über die Jahre immer stark gemacht hat, es ist eine Konstanz im Kader zu haben. Und die haben uns immer viele beneidet. Letztes Jahr haben wir unsere Ziele vielleicht nicht so erreicht, wie wir es gewohnt sind. Wobei ich immer noch sage, Halbfinale-Niederlage ist jetzt nicht kein Playoff erreichen. Ja? Und man muss ja immer schauen, warum hat der ein oder andere Spieler vielleicht letztes Jahr seine Top-Leistung nicht erreicht? Das haben wir alles analysiert. Und ich glaube an die Jungs und bin fest überzeugt, dass wir heuer wieder eine sehr schlagkräftige Mannschaft haben werden. Und dann ist es natürlich auch immer wichtig, was holst du dazu? Ich glaube, da ist es uns auch gelungen, Spieler zu holen, die uns weiterbringen. Und dazu ist einer zu sagen, zum Beispiel mit dem Emil Johansson oder mit dem Les Lancaster haben wir Spieler erst ab letztes Jahr im Februar mit dazu geholt, die ich schon auch noch durchaus als neue Spieler sehe, weil die eigentlich nur den Endspurt der Saison mitgenommen haben. Und dann reden wir trotzdem von 5, 6 Jungs. Dann ist es mir immer wichtig, dass wir junge Jungs mit aufnehmen. War auf die Frage, warum Simon Wolf, kann ich ganz klar beantworten, weil der Simon eines der größten deutschen Torhüter-Talente ist. Wir können nicht immer nur von Talenten reden, sondern wir müssen ihnen auch irgendwann die Chance geben. Ja? Und ob der Simon das Zeug dann dazu hat oder nicht, die Frage wird er selbst beantworten. Aber er kann sie nur beantworten, wenn man ihm auch die Möglichkeit hat. Ja? Und das sind somit die Gründe. Wie gesagt, dann gibt es ja oft, oder ich höre das oft, dieser Kader sei zu alt. Was ist alt, was ist jung, was ist gut, was ist nicht so gut. Ja, und er sitzt neben mir, der gehört auch nicht mehr zu den Jungbrunnen, aber ich glaube, der zeigt es Jahr für Jahr, dass auch Spieler in einem gewissen Alter ihre Leistung bringen und sogar noch ihre Leistung verbessern können. Dann kann ich nur sagen, wenn ich die Fitnesstests vom Sommer anschaue heuer, die Spieler, die angeblich so betagt werden, auch die haben sich nochmal verbessert. Und drum. Diskussionen sind immer normal im Sport. Ich glaube, die muss man auch führen. Aber ich bin ein großer Verfechter von Konstanz. Und es ist jetzt keiner hier, weil er vielleicht sein Trikot schön trägt oder was, sondern ist jeder hier, weil wir davon überzeugt sind.
Du hast sehr konzentriert zugehört, Sebi.
Ja, es ist also, man möchte es jetzt mal diplomatisch beginnen. Christian Winkler hat in der Vergangenheit sehr viel richtig gemacht und ich hoffe und wünsche, dass er uns dieses Jahr beweist, dass er wieder recht hat mit dem, was er vor der Saison sagt. nach der letzten Saison, es sind halt einfach Zweifel da. Also was manche Spieler angeht, wir hatten schon mal so eine nicht so optimale Saison und auch da hat Christian Winkler gesagt, okay, jetzt setzen wir auf Konstanz und wir haben dann die Meisterschaft danach geholt. Ich spreche gern nochmal drüber. Also wenn mir irgendjemand irgendwo kommt und sagt von wegen, okay, ich habe da so eine Idee, wie diese Mannschaft, also wie diese Reihen miteinander und man hat über die Jahre ja durchaus ein Gefühl, welche Spieler können welche Rolle einnehmen und wer öfters dabei ist, der malt sich im Sommer natürlich auch aus, okay, der Spieler, der ist der Spielmacher, der ist der schnelle Läufer an der Seite und mittlerweile haben wir ja über Elite Prospects und überhaupt kann jeder nachlesen, was so die Einschätzungen der eigenen Spieler sind und wie wir die Reihen zusammenstellen wollen. Es fällt mir einfach schwer, letztes Jahr schon, und es fällt mir schwer, dieses Jahr daraus irgendwo eine funktionierende Mannschaft, und zwar jetzt nicht von der von der Teamharmonie. Ich glaube, dass die wirklich in der Kabine alle und dass die wirklich die richtige Einstellung, also darüber geht's mir gar nicht. Also ich werfe hier niemanden vor, dass er zu schlecht ist für die deutsche Eishockeyliga. Wir haben echt super top Spieler, aber diese Geschichte, dass man immer versucht, von wegen, okay, man versucht sich irgendwo eine Reihe zusammenzustellen. Da hast du einen Center, der hat die und die Aufgabe, dann hast du Flügelspieler, die haben die und die Aufgabe, dann hast du noch Verteidiger, die haben die und die Aufgabe. Und wenn die miteinander auf dem Eis sind, dann kannst du dir ungefähr so ein ausrechnen, wie so das Spielsystem ist und wie der Spielfluss so sein soll, wer der Go-To-Guy ist, wer das Spiel macht, wer an der blauen Linie aufpasst, das fehlt mir einfach komplett. Also mir fehlt aktuell, und ich bin ein sehr fantasievoller Mensch, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie die einzelnen Spieler so zusammenarbeiten sollen, dass da was Flüssiges, was Gutes dabei rauskommen soll. Und da hoffe ich ganz einfach, dass mich Toni Söderholm und Christian Winkler, dass sie mich da Lügen strafen, mir was präsentieren, wo ich dann nach der Saison sage, also wow, jetzt bin ich so lange beim Eishockey, jetzt habt ihr mich echt überrascht, wie das funktioniert hat. Die nächste Maske geht auf mich und es ist wirklich, also es ist, ich tue mir an der Stelle wirklich gerade schwer, mir da irgendwo was auszumalen, wie das funktioniert oder wie es vielleicht auch anders funktionieren soll als letzte Saison, weil letzte Saison war es ja auch schon sehr ähnlich und wir haben vor der Saison gesagt, wir erwarten nicht viel. Wir haben nach der Saison, ich glaube, das bekommen, was in dieser Mannschaft gesteckt ist. Ich denke, der Großteil der Fans oder wir Podcaster oder wir Ding, wir waren einigermaßen versöhnlich mit der letzten Saison, aber da muss ich halt das Wording ein bisschen anpassen. Also ich meine, ich kann nicht, oder vielleicht ist das auch das, was man jetzt, ich habe jetzt von nicht rausgehört, dass man so offensive Töne anspricht, wie natürlich wollen wir mit dieser Mannschaft Meister werden, sondern ich habe eher rausgehört, wir haben eine schlagkräftige Truppe, die gut bestehen kann in dieser Liga und das ist...
Der Satz ist aber gefallen. Also in dieser Runde, dass man Meister werden möchte. Das
okay, aber ich nehme jetzt nur dieses Ding, aber der ist viel ehrlicher als ich möchte Meister werden mit dieser Mannschaft, weil es fehlt halt wirklich, und es ist egal, mit wem ich mich unterhalte, es fehlt vielen Leuten an der Kreativität und an der Überzeugung, dass das möglich wäre oder so passieren würde. Auf der anderen Seite, jeder redet jedes Jahr davon, dass Mannheim auf jeden Fall mit diesem Kader Meister werden muss. Das ist ein Top-Kader, der ist super auf dem Papier und was sie draus gemacht haben in den letzten 10 Jahren, das ist ja auch sehr überschaubar oder an einem Finger abzählbar. Es ist, ja.
Fassen wir es doch mal so zusammen. Es geht viel darum, die Art und Weise, wie etwas passiert. Ich glaube, fassen wir nochmal zusammen in der Hinsicht, der Meistertitel ist für den Münchner Eishockey-Kosmos nicht das unmittelbar Entscheidende, es ist das Auftreten auf dem Eis. Und wenn man sagt, die Mannschaft zerreißt sich und dann reicht es nicht, dann reicht es nicht. Was ich Christian Winkler zugute halten muss, und ich, da bin ich persönlich ein großer Freund davon, da bin ich vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen romantisch veranlagt, aber dass man nicht gleich die Flinte ins Korn wirft und dass man Chancen gibt. Na, dass man nicht sofort, wenn mal was nicht funktioniert, dann Tabula Rasa macht und rumstibums. Bin ich persönlich schon ein Freund davon. Also ich kann das schon nachvollziehen.
Ich auch. An der Stelle bin ich dann aber durchaus der Meinung, dass ich da nicht sehr alleine dastehe mit meiner Überzeugung, mit meiner Meinung. Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch Kritik ist oder einfach nur eine Feststellung ist. Wir öffnen eine neue Halle. Jeder sagt, wir sind total scharf auf diese neue Halle. Wir sind total scharf drauf, dieses Team in dieser Halle zu spielen, zu sehen. Und es gibt für Spieltag 1 und 2 noch Tickets zu kaufen. Das ist halt so eine Geschichte, wo ich dann sage von wegen, oh, ja, ich weiß, das wollen jetzt viele nicht hören und es ist jetzt wirklich böse, weil wir auch immer gesagt haben, schafft es irgendeinem Münchner Team, diese neue Halle zu füllen? Also gegen Berlin kann ich noch echt viele Karten kaufen am zweiten Spieltag. Es ist während der Wiesn.
Kann man jetzt aber auch gegenteilig auch sagen, wir haben gerade noch 30 Grad Außentemperatur.
Ach, Unfug, komm, andere Sachen sind auch 10 Sekunden, nachdem sie eröffnet werden, ausverkauft. Also wenn es die Leute wirklich hinreißt und interessiert und dass da irgendwas passieren soll, dann muss die Story einfach sein. Eigentlich, wir verkaufen jetzt die, oder der Vorverkauf für die Spiele bis November ist gestartet und jeder, der irgendwie in diese Halle rein will, und ich ziehe jetzt da wirklich sehr gern den Querverweis in eine andere Arena, die 2005 in München eröffnet worden ist, wo ein bisschen mehr Leute reingehen, wo man eben genau dieses Phänomen verfolgen konnte. Also ohne jetzt, und jetzt wirklich ohne despektierlich zu sein, da haben sich sogar Leute Karten für die 60er gekauft, die diesen Verein überhaupt nicht interessiert, nur um in die Allianz Arena, oder wie hieß sie damals? Hieß schon Allianz Arena.
Ich hieß immer Allianz Arena.
Genau, nur um in dieses Stadion reinzukommen. Um überhaupt Tickets dafür zu kriegen. Und das ist für mich irgendwo der Münchner Maßstab, den man irgendwo vielleicht 50.000 Plätze weniger irgendwo setzen muss, aber in einer ähnlichen Größenordnung habe ich das eigentlich schon erwartet, dass es wirklich schwierig wird, Tickets zu bekommen.
Man darf aber, glaube ich, jetzt auch, also ich bin grundsätzlich bei dir, ich verstehe den Gedanken, ich habe aber auch den Gedanken, es ist jetzt einfacher, an Tickets zu kommen, weil es halt einfach deutlich mehr Tickets gibt. Und dann, ich kann mir gut vorstellen, dass das halt einfach auch der Gedanke ist, hey, ich muss mich gar nicht so beeilen, weil es gibt deutlich mehr Tickets. Ich muss nicht mehr im Vorverkauf mich drum reißen, damit ich Spiel X sehen kann.
Ja, aber das ist ja das Standardpublikum. Da reden wir von uns. Jetzt mal ganz ehrlich, da reden wir von uns. Ich will ja das zusätzliche Publikum haben. Ich rede jetzt nicht von den
Aber denkt das zusätzliche Publikum im Sommer an Eishockey?
Ich rede jetzt nicht von den 5.000 Leuten, die auch in der alten Arena regelmäßig oder in, also jetzt mal Ding, wir früher haben wir immer von 2.000 bis 3.000, letztes Jahr waren es 5.000. Aber ich rede ja von den zusätzlichen Leuten und nicht nur von denen. Wo sind die 10.000 Augsburger, die gegen Berlin kommen? Also Also ich kann mich erinnern, dass Olympia die Olympiahalle in Garmisch mal umgebaut worden, da haben die Testspiele bei uns gemacht und dann ist ja ganz offen cool. Ja, wir wollen jetzt mal auch Spiele in München mitnehmen, um das Münchner Publikum für hoheklassiges Eishockey in Garmisch zu begeistern. Da waren wir noch in der Regionalliga oder so. Also, aber es sind so viele Sachen, die irgendwie momentan brechen wir es runter, machen wir dann weiter im Ding. Aber für mich ist es fühlt sich gerade noch nicht so geil an, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe letztes Jahr, wie geil das eigentlich wird.
Dann sind wir beim Thema Stimmung und da habe ich einen O-Ton von Patrick Hager. Er wurde gefragt, wie ist denn so die Atmosphäre jetzt auch mit diesen neuen Möglichkeiten, und dann hören wir doch da mal rein, dann haben wir doch hier einen wunderbaren Übergang.
Ja, Stimmung, glaube ich, ist sehr gut vom ersten Tag an. Also man merkt, dass wenn man auf jetzt die Saison zurückgeht, schon nach der Stachel immer noch sitzt und wir großteils eigentlich die Gruppe behalten haben. Das heißt punktuell, wenn man es genau nimmt, man kann jetzt an Emil und an Les als Neuzugänge nehmen, aber letztendlich waren die auch schon ab Januar, Februar mit uns dabei. Das heißt, es ist jetzt wirklich bei, sagen wir mal, Tobi Rieder und bei Adam Brooks, die wirklich als erfahrene Spieler neu dazugekommen sind, und dann eben die Jungs, jetzt der Wolfi aus der Akademie, die auf der Torposition dabei sind. Das heißt, die Gruppe an sich ist zusammengeblieben und man hat schon das Gefühl, im Vergleich zum Jahr vorher, wo wir vielleicht ja mit einer gewonnenen Meisterschaft zusammengekommen sind und vielleicht ein Stück weit zu zufrieden waren, und so dieser Glaube an, ja, das kommt schon alles vielleicht auch von alleine, und ja, da sind dann besser belehrt worden über das ganze Jahr, dass es dann eben doch nicht so einfach ist, diesen berühmten Schalter umzulegen. Und ich glaube, seit dem ersten Tag merkt man, denke das Trainerteam merkt es auch, wie ja, konsequent und auch ja, konzentriert gearbeitet wird. Und es ist eine unglaublich gute, sportlich hochwertige Atmosphäre, die wir hier haben. Klar, hilft natürlich jetzt die Bedingung hier auch, dass du einfach in ein neues Umfeld reinkommst. Jeder freut sich unglaublich drauf, dann in dem Stadion auch spielen zu können. Und auch die Trainingsbedingungen außenrum sind natürlich um Welten besser, wie es die Jahre vorher einfach in unserer alten Umgebung waren. Und ich glaube, alles spielt momentan in unsere Karten. Klar, das Ergebnis vielleicht am ersten Wochenende nicht, aber wie der Toni richtig gesagt hat, haben wir dieses Jahr auch ein paar Wochen länger Zeit, bis die Pflichtspiele kommen. Und die nehmen wir uns eben auch, um diese Kleinigkeiten von vorne weg einfach aufzubauen. Und da ist oft die Gefahr, wenn man einfach nur zwei Wochen bis zum Champions League Startzeit hat, dass du dein ganzes System in zwei Wochen unterbringen musst, was eben auch für viele Jungs, die neu dabei sind, dann oft irgendwo an Grenzen kommt. Aber jetzt, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Das Wichtigste ist, dass der Spaß eben mit dabei ist und der Spaß an harter Arbeit dabei ist. Und ich glaube, das sehen wir momentan jeden Tag, wenn man beim Training zuschaut. Keiner schenkt irgendwo ab. Es sind sehr viele Zweikämpfe, harte Zweikämpfe, aber alles mit einem Grinsen dabei. Und ich denke, das ist das, was am Ende erfolgreiche Mannschaften ausmacht, die in der Lage sind, sich gegenseitig zu pushen und auch zu werden und trotzdem aber immer diese Kameradschaft zu behalten. Das müssen wir uns behalten und dann von Woche zu Woche gehen und diesen Spaß in der Gruppe haben, dann denke ich, haben wir dieses Jahr hoffentlich alle zusammen viel Spaß hier in der neuen Umgebung.
Soweit Patrick Hager.
Okay. Ich denke, Patrick Hager gibt hier den besten Einblick in die Kabine, und an der Stelle, nachdem die Kabine ja wirklich so, ich sage jetzt mal, so eine gute Blase ist, die sich untereinander, glaube ich ihm das jetzt, was er sagt? Ich bin jetzt, ich denke, Patrick Hager hat die eine der größten Erfahrungen in dieser Mannschaft, was die Kabine angeht. was zu beweisen. Wie gesagt, ich bin auch da wirklich, ich bin diese Saison wirklich sehr kritisch und sehr zweifelnd, weil das sind halt viele Sachen, die wir auch letztes Jahr schon gehört haben. Und trotzdem hatten wir während der Saison immer mal wieder diese Töne, ja, wir müssen in der Kabine und wir müssen das nochmal ansprechen und wir müssen uns nochmal sammeln und wir müssen die Egos ein bisschen hinten anstellen und. Dass ich sage, ja, ich würde das gerne auf dem Eis sehen. Wie der Patrick gesagt hat, am ersten Wochenende hat man das jetzt noch nicht so gesehen. Vielleicht kommt es noch. Also, dass ein gewisses gutes Gefüge da ist in der Mannschaft, das denke ich, das kriegt man mit, wenn man ein bisschen früher in der Halle ist. Das denke ich, kriegt man mit, wenn man ein bisschen später in der Halle ist. Das denke ich, kriegt man mit, wenn man den einzelnen Teammitgliedern oder auch dem restlichen Social Media von Red Bull ein bisschen folgt, kriegt man das schon mit, dass die kollegiale Stimmung im Team eine gute ist. Ja, und zum letzten, ich habe da echt, es bleiben Fragen offen und
die gilt es dann einfach auch zu beantworten in den nächsten Wochen. Genau. Es ist noch ein bisschen Zeit. Es gibt noch Testspiele, gibt noch Zeit zu feilen. Und da können wir gespannt sein. Wenn wir mal nochmal aufs große Ganze kurz gucken, wir haben das Thema Kader ist angesprochen worden. Es gibt ja nochmal das Thema neuer Co-Trainer mit Max Kaltenhauser. War auch nochmal ein Thema. Letztendlich war dann natürlich auch die Frage, wie kam es dazu? Also Pekka Kangasalusta ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Die Trennung ist wohl erfolgt oder ist laut Christian Winkler erfolgt nach einer Analyse der vergangenen Saison. Und dann haben sich vor allem Christian Winkler und Lorenz Funk darauf verständigt, da eine Veränderung vorzunehmen. Das zum Thema Co-Trainer.
Das kann jetzt jeder nachgoogeln, wie man das so aus dem Arbeitszeugnis rausliest. Wir sind beides Führungskräfte. Ich denke, man kann das einordnen.
Ich gebe das wieder, was dort gesagt wurde. Ich glaube, genau. Da kann sich jeder einfach seine Gedanken dazu machen. Auch sehr interessant natürlich, weil es ist eine neue Umgebung. Das heißt, auch die Spieltagsabläufe sind ja auch dann neu in der neuen Arena. Das wird vor dem ersten Spiel im Garden gegen Buffalo wird es quasi Spieltagssimulationen geben. Also die Mannschaft simuliert die Abläufe eines Spieltages vorab in der Arena. Und da wurde auch explizit gesagt, da geht es nicht nur darum, dass der Spieler weiß, ich muss da die Tür links und da die Tür rechts und da geht's raus, sondern da geht es auch um sowas wie wo sitzen Frauen und Kinder? Wo kommt die Familie rein? Einfach wirklich dieser gesamte Ablauf des kompletten Stuffs, aber auch dem gesamten, was außen herum ist. Was ich aber auch für sehr sinnig erachte.
Du warst jetzt kurz weg bei mir. Von dem her, gehe aber davon aus, ja, diese Spieltagssimulationen, oh.
Ich wollte betonen, da geht es auch darum, Familie, Kinder, ne, wer ist wo, ja, wer kommt wie wo rein. Also da geht es auch viel um, ja, ums Gfui, sage ich jetzt einmal.
Ja, wann, ja, ich.
Stichwort Gfui übrigens auch. Ein Vorteil, den du jetzt im Garden natürlich hast, das wurde auch angesprochen, dass du Geschäftsstellen an einem Ort hast, zum Beispiel. Die war vorher ja aufgesplittet. Das ist jetzt auch anders.
Ja, an der Stelle möchte ich nur einen Kommentar abgeben, auch eine Fankurve und auch eine aktive Fanszene ist sehr wohl sensitiv genug dafür, um zu merken, ob jetzt irgendwas einstudiert und eingespielt ist oder ob das ernst gemeint ist, was da unten auf dem Eis passiert. ansonsten spricht nichts dagegen. Also ein neues Stadion. Jeder muss seine Wege kennen und dass das irgendwo eine gewisse Choreografie dazugehört, alles kein Thema.
Stichwort Abläufe verirren, verlaufen. Ich habe es ja schon gesagt, das ist auch für jeden, der diese Halle betritt, und wir waren jetzt ja doch ein, zwei Mal da, aber ganz ehrlich, du verläufst dich noch. Also vor allem, wenn du nicht regelmäßig drin bist. Mich hat dann auch interessiert, wie es denn den drei Protagonisten gegangen ist. Haben die sich verlaufen oder gab es Probleme? Und hören wir mal rein, in erster Linie mal, was Patrick Hager gesagt hat.
Also, die Tiefgarage ist nicht schon offen jetzt, aber die ist halt noch nicht offen mit Rampen. Das heißt, wir haben da sehr nettes Personal, das eifrig kennzeichen fotografiert und Namenslisten abhakt. Also das ist halt wirklich eine sehr, sehr fleißige, nette Dame, die das macht.
Die ist die ist die Woche allerdings im Urlaub.
Ja, der Kollege jetzt nimmt es nicht ganz so ernst. Aber trotzdem ein Foto, aber auf jeden Fall war halt klassische Tiefgarage, auf der anderen Seite fast rein, auf der anderen fast halt raus und dann fahre ich auf der anderen halt raus und oben war aber dann der Bauzaun zu. Und dann hast du aber überall schon Leitern und es ist ja einfach nur ein bisschen Baustelle außenrum, dann musst du halt dann da auch wieder rückwärts runter und dann den eigentlichen Einfahrtshang runter. Du musst wieder aufpassen, dass du nicht vollstrom auf den Ring drauf fährst, weil es eigentlich eine Einbahnstraße ist. Also so Sachen, wenn man jetzt am Anfang noch ein bisschen Zeit braucht, bis die Technik dann an den Schranken klar übernimmt, dann funktioniert es mit dem Chip, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So Sachen.
Musste man schon auch ein bisschen schmunzeln, aber ich kann es verstehen. Also das ist wirklich nicht einfach, weil es halt neue Dimensionen sind. Und im gleichen Atemzug wollte ich dann auch wissen, nicht nur verlaufen, sondern was soll denn mitgenommen werden vom alten Oberwiesenfeld ins Gartenhäuschen? Und da würde ich gerne einsteigen mit der Aussage von Christian Winkler.
Ja? Ich darf kurz, du darfst genau einmal Gartenhäuschen pro Folge sagen, ist mir ausgerichtet worden. Danach gibt's die typisch bayerische Knackfotzen dafür. Wir haben das abgehakt für heute.
Hey, ich lass mich hier nicht zensieren.
du darfst auch gerne öfters, aber wie gesagt, also es ist...
Von wem kommt das denn? Von dir?
Au, nein, was? Red mich nicht in Sachen rein. Also Gartenhäuschen haben wir Bingo abgehakt.
Gibt es jetzt hier ein Packmas-Bingo oder was?
Ja.
Ich meine, ich werde es ja irgendwann rausfinden. Wenn ich es jetzt noch 5-mal sage, dann...
Beim nächsten Mal. Also wir machen das auf dem Bierfurzel, auf dem Packmas-Bierfurzel. Gibt Striche, wir schreiben an.
Es juckt mich jetzt ja schon, das nochmal 5-mal zu sagen, aber hör mal erstmal da rein, was Christian Winkler gesagt hat auf die Frage, wie oft er sich und wie er sich verlaufen hat und was dann mitgenommen werden soll in den neuen SAP-Garten. Da hören wir jetzt einfach mal ganz kurz rein.
Das ist ein Schrittzähler, jeder wahrscheinlich. Schritte werden deutlich mehr wie in der Vergangenheit, was aber auch der Fitness gut tut. Und das Scariest war einmal, das war aber an der Baustelle, dass ich einmal unten war, dann bin ich immer rausgekommen. Und da ist mir kurzzeitig noch anders war, weil da gab es 0,0 Handyempfang zu der Zeit. Ich war ungefähr eine gute halbe Stunde da unten und bin wie im Labyrinth rum. Ja. Letzte Woche bin ich auch nochmal in die falsche Richtung gegangen, aber wie gesagt, das wird jetzt auch Tag besser. Und am meisten wünsche ich mir, dass der gute alte Geist vom Oberwiesenfeld auch mit hier rüber wandert. Ja, weil ich glaube schon, dass das Münchner Publikum gerade in den heißen Spielen dafür schon bekannt war, auch das Züglein an der Waage zu sein. Und das hoffe ich, wie das rüberkommt und auch der Kontakt zu den Leuten, glaube ich, wird hier vielleicht sogar ein Stück weit einfacher. Ja, bei drüben war es ja doch immer so ein bisschen schwierig hier glaube ich, läuft, dass ich eher nochmal über den Weg gucke, dann auch im Restaurant ist, außerhalb von Dingen. Ich glaube, dass das schon ein bisschen einfacher wird. ja, die Fanny, die in meinen Augen sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und ja, dann freuen wir uns einfach auf alles. Und man merkt es ja jetzt schon, ja, mit den Trainingsflächen. Ja.
Einfach, ist einfach ein Platz der Begegnung. Das ist halt mit einer Eisfläche und keiner Kabine für Nachwuchs in der alten Halle. Oder wenn dann Gästekabine, andere Seite, unser abgeschlossener Trakt drüben, war keine Begegnung möglich, auch für die Kinder nicht. Und jetzt, seitdem wir halt auf dem Eis sind, wir trainieren in Halle 1, in Halle 2 ist teilweise öffentlicher Lauf oder dann eben schon in die Ferien jetzt Nachwuchstraining, ist halt einfach, glaube ich, vor allem auch für die Kinder schön, wenn du eine Möglichkeit hast, einfach einmal ein Foto zu machen oder auch beim Training wirklich zuzuschauen oder vielleicht sogar parallel in deiner Ausrüstung da zu stehen. Das macht das Ganze schon einfacher jetzt halt, einfach eben diese Begegnungen zu finden und für den Fan natürlich auch. Wenn der Fan dich treffen möchte, dann braucht er nur ins Trainingszentrum reinkommen. Ist jetzt wesentlich einfacher, weil es öffentlich zugänglich ist, wie in der Arena früher, wenn kein Spiel war, dann waren die Drehkreuze zu, dann bist du vor der Glastür gestanden und hast eigentlich keinen Eintritt gehabt. Ja. Ich glaube, dass das schon auch für den Fan selber eine Chance ist, wenn er möchte, noch näher dran zu sein.
Nach der nächsten Derby-Pleite hast du mit
300 Euro. Wenn wir auch die Nachwuchsspieler treffen, mit denen gleichzeitig trainieren, ich glaube, es ist für die Nachwuchsspieler auch ein Augenöffner und eine tolle Sache, dass die Jungs auch trainieren dürfen und sehen, wie die Jungs trainieren. Und da ist einfach eine gewisse Nähe jetzt möglich.
Also es sollte auch so möglich, es war bewusst, dass man der Orte begeben. Was zum Beispiel auch jetzt schon auffällt, da geht man immer sehr sagen, wenn du jetzt Profispieler bei Nachwuchstrainings mit am meisten. Das ist jetzt alles viel einfacher. Ja. Die sind in meinem Kabinentrakt, die gehen mit raus. Ist schon, hat sich vieles verändert in der Richtung. Ja.
Das hat für Lacher gesorgt, ne? Also da ging es dann darum, dann sitzen plötzlich Leute vom Bus nach einer Derby-Pleite und jetzt, du kannst drüber schauen. Also das geht.
Wenn der einfache Zugang in die Trainingshalle dann wirklich so einfach ist, ich habe da meine Zweifel, aber
aber was ich vielleicht zu diesem Clip noch sagen möchte, es war eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre tatsächlich. Mhm. Es war deutlich entspannter als es vielleicht noch vor einem Jahr. Das gibt mir eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und ich glaube, wir müssen alle mit den neuen Gegebenheiten einfach, das muss wachsen, das muss gelernt werden. Kannst du das, was gesagt wurde, nachvollziehen? Also, oder wie geht's dir mit den Aussagen?
Nein, irgendwie nicht, weil und das soll jetzt als Lob rüberkommen und das war's auch, auch wenn viele geschimpft haben. Beim EHC war eine Fannähe möglich in den letzten Jahren, wie in ganz, ganz wenigen Stadien. Das Team hat vor der Halle trainiert. Also sagt mir drei andere, wo das wirklich möglich ist, wo die Fans auf einen Meter ran, also ich sage jetzt mal, da war natürlich ein gewisser Respektsabstand da, aber wo ich sage, die Mannschaft hat sich warm gemacht unter den Fans. Und zwar egal, ob das die Heimfans oder die Auswärtsfans waren, weil vor den Spielen war die Schlange auch der Auswärtsfans da und die Münchner Spieler haben sich warm gemacht, direkt vor der Halle, direkt am Parkplatz. Also das war, da konnte jeder hingehen, da konnte jeder irgendwas, ich bin mir sicher, da haben auch einige Leute das Training immer wieder gestört. Aber das war, es war eine gewisse große Fannähe da und die war wirklich da in diesem kleinen Stadion. Und ich bin jetzt überrascht drauf, weil eigentlich ist jeder davon ausgegangen, dass das eines der ersten Dinge ist, die wirklich verloren gehen in der neuen Halle. Die Spieler parken nicht mehr auf dem Parkplatz, wo alle anderen sind, sondern die fahren in die Tiefgarage. Die machen sich in der Einfahrt in der Tiefgarage, wo die Busse kommen, warm. Da ist kein Fan mehr dran. Deswegen finde ich das jetzt gerade so ein bisschen, also eigentlich geht jeder davon aus, dass es wirklich eher in die andere Richtung geht, dass es eher nicht so fannah ist. Und wenn dann relativ locker drüber gesprochen wird, dass das jetzt dann noch fannäher wird und lockerer, das ist eine Sache, überrascht mich. Gerne. Super. Ich bin da, also, bin ja auch schon am Schauen. Ich wohne im Umland. Die Family möchte auch unbedingt da zum Publikumslauf hin. Und also zum Thema Fähne, das vielleicht für die Nachwuchsspieler viel besser wird. Ja, das wir haben es gesehen. Wir waren da auch selber unterwegs, dass die alle zusammen sind und sich der Nachwuchs vielleicht noch mehr am Profikader orientieren kann und hochziehen kann und das Gefühl kriegt, dass das hier eins ist und dass die Profis, ich sage jetzt mal, aus dem gleichen Trakt kommen und die gleichen Trainingsflächen haben und bin ich vollkommen dabei, aber bei der Fannähe, das hat mich gerade so ein bisschen überrascht, weil ich wirklich denke, dass aus dem Fan-Umfeld, dass das vielleicht die Befürchtung ist oder dass es anders wahrgenommen wird.
Dann würde ich zu diesem.
Und da vielleicht nochmal ganz kurz reinzugrätschen, um viele, die sich vielleicht auch in München wieder beschweren wollen, dass es schlechter wird, an die Leute, die wirklich, die viel auswärts unterwegs sind, so offen, wie es in München war, kennt man das in der deutschen Eishockeyliga wirklich sehr selten. Dass man so nah dran ist am Team, das sich aufwärmt und nah ist und dass man vielleicht noch am Spielerbus vorbeischaut. Und also kennt man, ja, haben einige Standorte immer wieder einen Teil davon, aber so direkt wie in München. Also da muss man sagen, das war schon oberes Level an Fannähe, dass wir genießen durften in der Vergangenheit.
Dann, ich würde ganz gern, weil die Beantwortung der Frage, was mitgenommen werden soll vom alten Oberwiesenfeld, haben zuerst Toni Söderholm und Patrick Hager beantwortet. Ich habe jetzt nur den O-Ton von Christian Winkler vorgezogen, weil da eben noch ein bisschen mehr dran gehangen ist. Mhm. Würde ich jetzt gerne noch nachliefern. Da kommt nämlich auch noch ein bisschen was.
Für mich ist die Nahe zum Fans ist ein Ding, wenn ich wirklich wertschätzen würde, wenn wir in eine neue Arena reinkommen, dass die Halle auch für die Fans gebaut ist und dass der Mannschaft auch für die Fans da ist. Und beide, das ist eine Zwischenarbeit zwischen Fans und Spieler, dass die Fans auch in der neuen Arena sich mit der Mannschaft identifizieren kann. Und es hat eine sehr schöne, traditionsreiche Geruch, sage ich, in der alten Halle gewesen. Und den kannst du nicht immer mitnehmen, aber man kann der Nahe zum Fans und die Leistung und einfach den Respekt beide gegenüber, den kann man mitnehmen.
Ich denke, was der Toni gesagt hat, an dem wollte ich einfach nur durchgehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass diese Stimmung aus der alten Halle und diese Nähe zu den Fans einfach übernommen wird. Ich denke, das ist das, was in allen anderen großen Hallen auch immer die größte Angst war, dass dieser Charme vom alten Eishockey verloren geht und es zu sehr Event wird. Und an dem müssen wir arbeiten, dass wir eben beide Seiten, die Fans, genauso wie wir auch, dass diese Connection einfach bestehen bleibt. Und am Ende des Tages ist im Sport halt letztendlich immer gewinnen und verlieren. Also wenn du gewinnst und Erfolg hast, dann macht es das Ganze einfacher. Und wie gesagt, das ist die Herausforderung, die wir umgehen müssen.
Das waren die beiden, die ich noch nachliefern wollte.
Oh, schwierig. Also, das ist echt ein schwieriges Thema, das du aufmachst. Ich denke, dass das einer der Erfolgsfaktoren war, die wir zur Meisterschaft vor zwei Saisons, also vorletzte Saison, hatten. Und ich denke, dass das letztes Jahr aber vom sportlichen Stuff des EHC Red Bull München vergessen worden ist. Also das war vom Gefühl, wir haben das ja wirklich öfters gesagt, deswegen ist das jetzt für mich nichts Neues, aber oder man möge mich auch auf zurückliegende Folgen aufmerksam machen. Das ist genau der Punkt, der letzte Saison für mich am krassesten verloren wurde im Vergleich. Und deswegen tue ich mir gerade so schwer, das eben auch im Übergang auf die neue Halle irgendwie gerade so für ernst zu nehmen oder für mitzunehmen, weil bei mir hängt die letzte Saison, das war echt so ein tiefer Stachel, und zwar nicht, dass wir die Meisterschaft nicht geholt haben, sondern wirklich dieser krasse, wirklich krasse Unterschied, wie die Harmonie zwischen Fans und Team vor 2 Jahren war, und zwar weit bevor wir die Meisterschaft geholt haben, sondern es hat sich ja aufgebaut bis dahin. Und das Team hat ja alle mitgenommen und umgekehrt. Also es war wirklich so eine richtig geile Symbiose. Wenn ich mir da dieses Finale in Ingolstadt, diese Spiele alle, Wahnsinn, wie sich das aufgebaut hat bis dahin. Und dieser krasse Cut zum letzten Jahr, wo man wirklich wieder dieses Gefühl hatte von wegen, das Team will eigentlich mit diesen Zuschauern, mit diesen Fans überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist irgendwo so raus, was darüber geschwappt worden ist. Wir haben uns mit vielen Leuten unterhalten, nach der Saison, während der Saison. Und das war wirklich so der eklatanteste Unterschied zum Jahr davor, zu diesem Erfolg. Vielleicht hat mir das jetzt ja wirklich wieder so ein bisschen auch in die internen Gespräche mit reingenommen, dass das wichtig ist und dass man darauf auch ein Augenmerk haben möchte. Es tut mir schwer, weil das ist wirklich genau der Punkt. Also es ist nicht einer der Punkte, sondern es ist genau der Punkt, der letzte Saison so gelitten hat. Dieses Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft. Und ich wünsche mir so und ich hoffe so, dass das ernst gemeint ist, was da in diesen Interviews jetzt, die du aufgenommen hast, Flo, gemacht worden ist, dass das wieder rüberkommt. Weil dann kann das wirklich eine absolut geile, traumhafte Supersaison werden miteinander. Aber aus Fansicht bin ich an der Stelle immer noch, ich sag's jetzt wirklich, wie es ist, da ist mein Gemüt immer noch verletzt von der letzten Saison. Und da ist mannschaftsseitig viel Aufbauarbeit zu tun. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn das erste Spiel passiert, genau wie so in der Fankurve auch, wenn das erste Spiel passiert in der neuen Halle gegen Bayern, ist scheißegal, wie das ausgeht. Die Kurve wird wieder da sein. Die Frage ist nur, lässt sich die Mannschaft dieses Jahr drauf ein? Und ich hoffe es so sehr, dass es wieder passiert. Und ich hoffe so sehr, dass die Töne, die wir gerade gehört haben, nicht nur irgendwelche Lippenbekenntnisse und irgendwelches PR-Sprech war, sondern dass es so ankommt und dass die Gemeinschaft, dieses Allgemeine, das, was den EHC eigentlich über die letzten Jahrzehnte ausgemacht hat, wieder aufleben kann.
Kann man genau so zusammenfassen. An solchen Worten muss man sich dann auch messen lassen, vollkommen klar. Ich sag mal, wenn das so kommt, wie es jetzt hier angedeutet oder angekündigt ist, top. Dann kommt auch das Pfui wieder mit. Und darauf, glaube ich, kommt es an. Lieber Sebi, ich würde gerne auf die Zielgerade einbiegen. Es gab noch eine Frage, die ich jetzt hier mitgenommen habe. Gleich auch nochmal zur Erklärung vielleicht. Ich habe natürlich jetzt nicht jede Frage mitgenommen. und jedes Detail. Das war eine fast einstündige Runde und das wäre dann irgendwann ein bisschen anstrengend geworden. Wir haben es jetzt mal ein bisschen runtergebrochen auf die aus unserer Sicht jetzt interessantesten Teilbereiche, auch aus der aktuellen Situation heraus. Eine Frage, die tatsächlich ja immer wieder bei uns auch immer wieder am Stammtisch ist, wenn wir über Spielertransfers sprechen.
Soll ich sie stellen? Wann kommt der Hammerstürmer? Wann kommt der Brasilianer? Also.
Nein, es ist tatsächlich eine andere Frage eigentlich. Ja. Es geht nicht, wann kauft man Brasilianer? Nein, das ist es nicht. Das ist auch eine andere Sportart. Es geht um die Frage der Vertragsdauern. Na, weil die werden wir immer wieder diskutieren, wir auch immer wieder, weil wir nicht genau, weil es gibt dann die Gerüchte, wessen Vertrag läuft wie lang und in anderen Sportarten oder auch bei anderen Vereinen wird da anders kommuniziert. Und diese Frage wurde tatsächlich auch gestellt an Christian Winkler und er hat eine Antwort gegeben und die wollen wir euch hier einspielen. Dann sehen wir vielleicht oder auch nicht klarer, aber ich finde es gut, dass die Frage mal gestellt worden ist und das war die Antwort von Christian Winkler.
Ja, ich glaube, das ist nicht jeder das Geheimnis. Ich glaube, wir machen es nicht, weil ich denke, das ist eine Sache zwischen dem Spieler und dem Club. Ja, und ist ja immer was, man wird groß spekuliert, ja, jetzt, warum hat der 2 Jahre, warum hat der 1 Jahr, warum hat der 3 Jahre, das ist eine Sache zwischen Club und Spieler und deswegen werden wir uns dazu nie äußern. Fußball ist anders, Basketball ist vielleicht auch anders, aber sind wir mal ganz anders.
Oh, Sebis Gesicht.
Eishockey ist auch anders.
Ja. Eishockey ist was ganz Eigenes.
Nein, das ist. Ich glaube, Christian Winkler hat da den falschen Vergleich gezogen. Red Bull ist was anderes. So hätte das formulieren sollen. Weil wir kennen es von anderen Eishockeymannschaften, also die das sehr transparent halten und Ding. Und das hat nichts mit Fußball, mit Basketball oder Eishockey zu tun, sondern das hat was mit der Unternehmensphilosophie zu tun. Und das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Und schöner wäre es gewesen, wenn man das mal auch so deutlich sagen würde und sagen könnte, von wegen wir sind Red Bull Konzern irgendwo kein, also möge derjenige an der richtigen Stelle das richtige Branding da reinbringen, wie man es nennen möchte in Konzern. Das wird halt bei RB so gemacht und das kann man, glaube ich, es ist auch erlaubt, das einfach mal zu sagen, wir machen das halt so. Aber der Vergleich aber zu sagen, von wegen beim Fußball ist das anders oder beim Basketball ist das anders. Nein, es gibt auch ganz viele Eishockeyvereine, die da ganz offen sind. Also die richtige Antwort wäre gewesen, bei RB wird das nicht so gemacht.
Fertig. Also es ist tatsächlich auch so, dass es beispielsweise, wenn wir hier an der Isar bleiben, bei 60 München wird es mittlerweile auch nicht mehr kommuniziert. Irgendwann kommt es dann raus, meistens, durch irgendwelche Insider-Infos oder sonst irgendwas. Aber ja, es gibt mittlerweile ein buntes Sammelsurium, aber das ist beim EHC, sag mal spätestens seit 2013, gibt es keinerlei Informationen diesbezüglich. Immer nur Spekulationen und Gerüchte.
Ja, also wie die einzelnen Dinger, also wie gesagt, ich finde da einfach nur, ohne dass es jetzt vorweg, ich finde halt einfach das Wording falsch, ich würde halt einfach sagen, bei RB ist das so, fertig. Dann ist es für den Großteil ebenso zu akzeptieren, aber die Aussage wäre für mich korrekter.
Gut. Sebi, das wäre jetzt mein Schlusspunkt tatsächlich. Mein Zettel ist leer. Ich habe auch keinen Einspieler mehr.
meiner heute auch, weil, um es im Nachhinein zu sagen, ich kannte die Einspieler vorher nicht. Ich habe mich da jetzt wirklich komplett drauf eingelassen.
Das war Absicht.
Was da aufgenommen wurde, um einen ungefilterten Kommentar zuzulassen, ohne dass ich mir da jetzt viel Gedanken drüber mache. vielleicht auch manchmal ein bisschen nicht so diplomatisch ausgedrückt, wie man sich's, wie ich es vielleicht gemacht hätte, wenn ich schon einen Tag vorher drauf gehört hätte. Ich bin für heute auch fertig. Wir haben nächste Woche noch was vor. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Oder in 2 Wochen, glaube ich.
Wir haben bis zur Eröffnung des SAP-Gartens haben wir eigentlich auch noch so 1-2 Sachen vor. Wir müssen gucken. Das ist tatsächlich auch eine Termingeschichte, eine Absprachegeschichte, auch wie wir halt einfach Zeit haben. Ihr wisst, dass dieser Stammtisch ist eigentlich vierköpfig, manchmal 2-köpfig, manchmal 3-köpfig und das muss sich auch alles in der Freizeit irgendwie immer wieder zusammenfinden. Aber wir haben was vor. Wir haben auch über das Jahr wollen wir noch ein bisschen was vorhaben. Also
haben wir... Ich habe da so einen ganz interessanten Posting gelesen, Flo, das musst du vielleicht nochmal erklären, weil wir sind jetzt wieder vor der Saison.
Ah!
Und wir haben und es gibt ja durchaus Leute, die sich gerne uns anschließen wollen und wir haben ja wieder eine Saisonwette.
Haben wir. Wollen wir die heute schon veröffentlichen?
Ja klar, du hast es ja schon raus, also oder
ich habe wir haben sie indirekt auch angekündigt.
Wir haben es auch fleißig geteilt, also
also sagen wir mal so, habt ihr schon rumgeschickt? Das war von meiner Seite war es noch ein Entwurf und habe gesagt, jetzt gucken wir mal, ob wir alle damit d'accord gehen, aber wenn du das schon rumgeschickt habt, dann ist es okay.
Ich dachte, das ist schon so dreiviertel öffentlich. Also,
okay. Raus. Also, komm. Hauen wir es raus. Also, es gibt unsere Saisonwette wieder, die EHC-Saisonwette für die Saison 2024-25. Letztes Jahr haben wir, man kann jetzt sagen, entweder wir waren optimistisch oder wir haben einfach ein bisschen aufs falsche Pferd teilweise gesetzt, was an uns, was unsere Predictions oder unsere Wetteinsätze angegangen ist.
Da war sehr viel Hoffnung, es war sehr viel Hoffnung drin.
Richtig. Und letzten Endes viele, also ich sag mal so, wenn wir nur auf die Saisonwette gegangen sind mit dem, was wir da eingespielt haben, dann wäre es nicht so viel geworden. Dann kamen aber wirklich viele aus der Stammtisch-Community, die gesagt haben, hey, wir runden auf und wir machen mit. Einer hat, glaube ich, sogar noch eine Zusatzwette für sich abgeschlossen, hat sie bei uns mit reingeworfen. Und dann kam das Bierauto noch und hat gesagt, komm, wir runden auch nochmal auf und zwar ordentlich. Am Ende waren wir, glaube ich, bei über 3.000 Euro, die wir an die Münchner Tafel haben spenden können. Unglaublich. Sollten wir nur in die Nähe dieser Summe wiederkommen, dann bin ich sowas von zufrieden. Also, wir haben wieder eine Saisonwette. Wir werden sie in den nächsten Tagen auch veröffentlichen. Und ihr hört jetzt unsere Einsätze, hört ihr. Also, Saisonwette bedeutet, wenn etwas in dieser Saison eintritt, schmeißen wir Geld in die Spendenkasse. Am Saisonende geht es an einen guten Zweck. Den werden wir noch auskaschen. Letztes Jahr war es nämlich eine Tafel, vielleicht wird es wieder. Aber ich würde fast sagen, es könnte in die Richtung gehen. Werden wir vielleicht noch drüber reden. Wie gesagt, wir stellen, oder wenn bestimmte Ereignisse passieren, spenden wir Summe X in die Kasse. Am Ende wird der Saison wird gespendet. Also, unsere Einsätze. 50 Euro gibt es für den Titel des EHC Red Bull München, wenn die Meisterschaft wieder nach München kommt. 25 Euro für Platz 1 nach der Hauptrunde. 15 Euro für Platz 2 bis 4 nach der Hauptrunde. 10 Euro pro Sieg im Penaltyschießen. Möchtest du dazu etwas sagen, Sebi?
Ich sehe es noch nicht.
5 Euro gibt es pro erzieltem Shorthander. Liebe Grüße an Tobi Rieder. Es gibt 2 Euro pro Derby-Sieg. Yasin
Elis und Patrick Hager, die konnten das auch mal. Also wenn wir schon uns an vergangenen Statistiken aufhängen, dann dürfen sich da auch die Herren Elis und Hager wieder berufen fühlen.
Absolut. 2 Euro pro Derby-Sieg.
Das hoffen wir auch, dass es ein bisschen teurer wird als letztes Jahr für uns.
1 Euro pro geschossenem EHC-Tor im SAP-Garten.
Boah, das könnte interessant sein.
Und wir spenden 50 Euro pro neuem Follower auf unserem Instagram-Kanal. Also wirklich jeder neue Follower gibt 50 Cent.
Cent, nicht Euro. Du hast gerade Euro
Cent.
Gesagt.
Das wäre jetzt also 50 Cent habe ich gesagt.
Genau. So. Und ich persönlich lege für jedes, und wie soll es auch anders sein, weil es eh die geilste Sau bei uns in der Mannschaft, Maxi Daub, für jedes Daubner-Tor lege ich einen Zehner extra in die Kasse.
Wow. Liebe Grüße an Maxi Daubner. Okay, das ist die
EHC Saisonwette. So viel verdiene ich aber auch nicht. Also zurückhalten. Also ein Tor pro Spiel, also das sonst.
So, das ist unsere Packmas-Saisonwette für die Saison 2024-25. Wir werden die auch veröffentlichen auf unseren Social-Media-Kanälen. Daran lassen wir uns dann auch messen. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns drauf. Wer sich anschließen möchte, sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt. Unser Wort gilt.
Wird auf jeden Fall wieder großartige Summe zusammenkommen. Und an der Stelle einfach auch nochmal danke. Ich meine, das geht immer ein bisschen unter und da muss man das Münchner Eishockey-Publikum vielleicht doch noch mal einmal lobend herausheben. Es ist ja nicht nur diese eine Aktion, wo echt viel Geld zusammenkommt. Also wenn man jetzt dann mal anschaut, es werden Becher gesammelt, es ist für Make-A-Wish ist ein Haufen Geld zusammengekommen. Das siebte Mann hat viel Geld gesammelt für einen guten Zweck. EHC-Fans und Tour hat einen Haufen Geld gesammelt für einen guten Zweck. Also jetzt mal ernsthaft, ich weiß, es sind jetzt viele Leute erwachsen geworden, die haben noch nie so ein Derby zwischen Rosenheim und München in der Eishalle oder in München erlebt, die alte Rivalität. Aber selbst für einen verletzten Rosenheimer Spieler ist sehr viel Geld bei uns in der Kurve oder im Stadion gesammelt worden. Echt ein ganz großes Lob an die Münchner Fangemeinschaft. Welchem Fanclub, welcher Generation auch immer sie sich zugehörig fühlen. Es ist so viel zusammengekommen im letzten Jahr. Ich denke, wenn man alles zusammennimmt, kommen da 10.000 Euro nicht ran. Geil. Also, mega.
Nicht gut, dass du es nochmal ansprichst. Absolut.
Ja.
Dann lass uns den Deckel drauf machen auf Stammtisch-Episode Nummer 172. Ich glaube, die längste seit langem mal wieder, aber es war ja auch viel drin. Und diesmal mit ganz viel O-Tönen und ganz viel Aktuellem. Ich entschuldige mich nochmal, wie gesagt, für die Soundqualität. Das war einfach den Räumlichkeiten geschuldet. Wir saßen, wir waren zuerst in der Trainingshalle und sind dann zu diesem Pressegespräch ein paar Etagen mit dem Aufzug höher gefahren und waren dann quasi am obersten Rand der Gegentribüne im SAP-Gang in einem Konferenzraum mit dem Blick in die Halle. Und da war eine gewisse Distanz zwischen Aufnahmegerät und
um jetzt wieder Wortglauberei zu machen, die Aufzüge funktionieren schon mal.
Mhm. Die funktionieren. Sie sind jetzt vielleicht nicht die schnellsten, aber sie funktionieren.
Gut.
Ja. Und es muss einfach nur funktionieren. Und Geduld hat der Münchner immer.
Wer? Also.
Nein.
Die anderen, ich bin vollkommen ungeduldig. Ich will, dass
läuft.
Das jetzt losgeht und dass das funktioniert. Und hätte gerne, dass wir arenatechnisch allen anderen DL-Teams so dermaßen mit einer geilen Halle in den Hintern treten, wie wir es vielleicht auch sportlich mal wieder hinkriegen können.
Das nenne ich ein wunderschönes
und das sage ich jetzt,
was der Siebe hier gesagt hat für diese Stammtisch-Episode.
Ja, das.
Traumhaft. Es geht nicht schöner, Siebe. Es geht nicht schöner, deswegen verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Da könnt ihr uns folgen, dann verpasst ihr nichts. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Sternebewertungen inklusive ein, zwei Zeilen würde uns sehr, sehr freuen. Und dann verbleiben wir einfach wie immer mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch. Und das Wichtigste ist in München auch in der neuen Saison. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus.
Herzschlag,